mit Thies.
André Schumacher ist Autor, Fotograf, Erzähler. Er hat vor vielen Jahren seinen Job als Architekt geschmissen. Seitdem reist er lieber durch die Welt als Fotograf, der auch große Dia-Vorträge hält. Vor kurzem ist er dann doch sesshaft geworden, als nämlich ein Kind kam. Und dann hat er aber solches Fernweh gehabt, dass er 4 Monate mit Frau und Kind und einem Lastenfahrrad als kleine Familie von Bebelin bei Wismar bis nach Pamplona in Spanien geradelt ist. Er hat über dieses Abenteuer geschrieben in dem Buch Eine Familie, 2 Räder und das Abenteuer unseres Lebens. Herzlich willkommen.
Hallo Christian, schön da zu sein.
Ein Weg 4 Monate lang durch Deutschland, Tschechien, Österreich, Italien und dann noch Frankreich. Ach, das klingt doch alles so schön und romantisch, ist aber auch natürlich verdammt anstrengend. Also der Hund hat schon mal nicht durchgehalten.
Nee, der war nach nur 3 Tagen schon weg. Wir hatten extra für den einen kleinen Hänger dabei, wo wir den raufladen wollten, wenn er dann nicht mehr laufen kann. Aber er hat partout nicht drauf sitzen wollen. Und der lief er halt nebenher, bis er nicht mehr konnte. Und dann haben wir ihn unter Tränen quasi zu Freunden gegeben, da hat er den Sommer verbracht.
Der Hund, der sogar mal gegen eine Laterne gelaufen ist.
Genau, weil er so wuscheliges Haar hat. Der sieht total hübsch und kuschelig aus, aber wie so ein kleiner Bettvorleger, ne?
Ja.
Und im Fahrtwind beim Laufen flogen ja die Haare so nach hinten, also dann konnte er die Route finden, ne?
Wenn er mal schnell genug war.
Wenn er mal schnell genug war, genau.
So, ihr hattet aber einen Double zumindest dabei. Ja. Wie seid ihr darauf gekommen?
Das war das Schrägste. Also Jenny, meine Freundin.
Ja.
Und die Mutter meines Sohnes, mit der wir ja nun also gemeinsam diese Reise gemacht haben. Und die Idee war ja ohnehin so gleich mal in Klammern. Wir wollten ja von unserem neuen Haus an der Ostsee, wo wir gemeinsam jetzt wohnen, in ihre Heimat fahren, nämlich nach Spanien. Ja. Das war die Idee. Wir verbinden diese beiden Orte. Und die Jenny kannte in Barcelona, da hat sie nämlich mal gelebt, eine Textilwerkstatt, wo für traurige Menschen, deren Haustiere gestorben sind, kleine Kopien gebaut werden.
Oh Gott,
so von Hunden, von Katzen, von Kanarienvögeln. Es ist total schräg. Man kann die Webseite mal besuchen. Die haben auch Krokodile, die bauen also Leguane nach, also alles. Ja. Und dann hatten wir die Idee, wir bauen eine kleine Kopie unseres Hundes nach. Man schickt dazu ein Foto hin und dann bauen die das nach, so aus Wolle. Ne? Also auch mit weißen Barthaaren, mit einer rosanen Zunge, mit kleinen Knopfaugen. Sieht zum Schießen aus. Und das Ding hatten wir dabei. Und das wollten wir. Und unsere Idee war, wir nehmen das zur Motivation. Ja. Wir zeigen also immer unserem Hund das Double und sagen dann, wenn es holprig wird und die Straße doof ist, wir sagen, guck mal, der sieht genauso aus wie du, aber der muss sich auch nicht übergeben. Das war so ein bisschen die Idee dahinter.
Euer Hund hat sich übergeben.
Auch noch er hat sich übergeben,
ja
klar.
Ah, ja, okay. Ach Gott, wie lustig. Ja, könnt ihr wieder zurückschicken, das Double hat ja nichts genützt, ne?
Also, ja, naja, aber wir hatten dann das Double auf Reise dabei. Ne? Der Hund war ja weg und dann hatten wir, das Double war dann mit uns durch Europa gereist.
Stimmt,
ne?
Für Instagram ist gut.
Ja, so genau.
Instagram ist gut, ja. Sehen diese Tiere, die dort in dieser Werkstatt in Barcelona, ich finde das ja eine wunderbare Geschichte, sehen die den Tieren dann tatsächlich auch ähnlich?
Ja, naja, es ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal so, grober aufgelöst, ne? Weil sie ja kleiner sind. Aber du wirst es nicht glauben, Christian, ich trete ja nun mit dieser Reiseshow in Deutschland auf und es kommen wirklich Leute zu mir nach der Veranstaltung und sagen, ihr Hund ist vor kurzem gestorben, ob ich ihnen bitte die Adresse dieser Werkstatt geben kann, sie möchten auch einen Double bauen. Das finde ich ja herrlich.
Ach, die Frau Jenny übrigens, also die Freundin, die du genannt hast, die hast du kennengelernt auf einem vorherigen Trip, den du gemacht hast über die ganzen Inseln dort unten, die Kanarischen Inseln oder was? Und du hast es so schön formuliert. Auf der zweiten Insel habe ich sie kennengelernt.
Auf der dritten hast du sie kennengelernt. Ich reise schon mein ganzes Leben. Und ich habe, nachdem ich als Architekt fertig war, habe ich ein Europa gefördertes Praktikum bekommen in Spanien. Deswegen kam ich nach Spanien als Architekt.
Ja.
Mit einem, wie heißt das, mit einem Bäcker, mit einem...
Mit einem,
Stipendium, ne?
Stipendium?
Mit einem Stipendium, genau. Bin ich ins Baskenland erst gekommen.
Wie kamst du auf Bäcker gerade?
Bäcker ist Spanisch.
Ach so, ein Bäcker.
Ich denke, also manchmal fallen mir dann die spanischen Worte eher ein. Okay. Also ich kam dann nach Spanien ins Baskenland erst und dann auf die Kanarischen Inseln. Dort blieb ich hängen. Und dann habe ich einen alten Schulfreund wieder getroffen, mit dem ich, nachdem die Mauer fiel, im Osten, wir sind Ossis, mit dem ich damals aufgebrochen bin und mit dem ich immer den Traum hatte, wir machen mal eine Weltreise, wenn wir ein bisschen älter sind. Den traf ich also wieder. Ich lebte gerade auf den Kanarischen Inseln als Architekt und wir haben gesagt, jetzt machen wir es, jetzt machen wir die Weltreise. Wir haben also alles hingeschmissen, sind mit dem Fahrrad von Patagonien bis nach Alaska gefahren, 2,5 Jahre lang. Und dann habe ich nie wieder aufgehört zu reisen. Und dann wurde ich Fotograf und Geschichtenerzähler und reise seitdem jetzt 15 Jahre lang durch die Welt und erzähle darüber. Und irgendwann wurde mir das dann zu viel. Also das ist ja, alle Leute denken, boah, schön, immer nur reisen. Aber nach vielen Jahren hast du dann irgendwann auch die Schnauze voll. Du lebst immer aus dem Koffer. Ich hatte auch keine Wohnung mehr, weil das hat sich gar nicht gelohnt.
Ich finde sogar, das klingt ganz schrecklich, ehrlich
gesagt. Ja, so, naja, nee, also irgendwann habe ich mal so die Sehnsucht gehabt, ich muss mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Und dann dachte ich mir, aber ich hatte ja auch keine Wohnung. Und dann dachte ich, ich gehe zurück auf die Kanarischen Inseln. Mhm. Das war der Ort, an dem ich das letzte Mal heimisch war. Und dann habe ich gesagt, weil natürlich ich, Reisen war ja dann doch mein Leben. Also dachte ich, ich durchwandere einmal alle 7 Kanarischen Inseln. Mhm. Zu Fuß, ganz langsam, ich alleine mit dem Rucksack. Und dann auf der 3. Insel bin ich in einer Jugendherberge gelandet. Und die Herbergschefin hat es nicht verstanden, dass ein so junger, adretter, deutscher Wandersmann noch Single ist. Und dann wollte die mich verkuppeln. Und dann hat die wirklich hinter meinem Rücken, das habe ich ja später erfahren, ihre besten Freundinnen alle angerufen und gesagt, ey, guck mal, da ist so ein Deutscher, hier hast ein Foto, der ist total nett, der wandert hier ein halbes Jahr durch die Inseln und ist Single, das geht nicht. Und dann war ein Volksfest und da hatte die dann alle ihre Freundinnen eingeladen. Und die waren quasi schon gebrieft, ne? Und ich sollte mir eine aussuchen. Alle hatten Lust, mit mir auszugehen. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war da Jenny mit dabei. Und da haben wir uns ja partout prompt gut verstanden.
Die hatten aber nicht alle irgendwelche Ketten an den Füßen.
Nein, ganz normale, nette Mädels, auch so in kanarischen Trachten, ne?
Das klingt ja wie Menschenmarkt. Ja,
nein, das war so ein Volksfest, also ganz seriös, ne? So ein Volksfest. Mit einer Landwirtschaftsmesse und Musikanten und Kapelle und die Mädels dann so richtig mit kanarischen Trachten, so weiße Röcke und Puffärmel und Pipapo und die waren alle total nett und dann habe ich da die Jenny kennengelernt und wir haben uns also prompt gut verstanden und sind dann auch zusammengeblieben.
Und die hatte auch dein Foto gesehen, die Jenny
vorher? Die wusste scheinbar auch schon, wer ich bin, sonst hätte sie sich vielleicht nicht in diese Gruppe begeben, aber keine Ahnung. Ja. Also auf jeden Fall sind wir dann zusammengeblieben und dann war sie auch tatsächlich, am Ende der Reise war sie schwanger. Mhm. Und dann dachte ich natürlich, jetzt ist mein Reiseleben vorbei.
War aber nicht.
War aber deswegen. Nicht.
Auf der 3. Insel traf ich Jenny, auf der 7. war sie schwanger.
Und damit war mein Leben vorbei.
Oder aber doch nicht.
Oder doch nicht.
Fragezeichen. Ihr habt euch dann niedergelassen, tatsächlich, nach all diesen Jahren, ein Zuhause gefunden, oben an der Ostsee, in der Nähe von Wismar, dort in Berlin, habt einen Hof aufgepäppelt. Und dann hatte ich aber natürlich das Fernweh gepackt. Und ihr habt diese Reise geplant, über die du jetzt geschrieben hast. 4 Monate mit Lastenfahrrad, einem 18 Monate alten Sohn dabei. Den Hund, wie gesagt, nach ein paar Tagen dann bei Freunden doch gelassen. Und dann ging es Richtung Süden. Wobei der erste Stopp war ja wirklich schon nach 8 Kilometern. Da habt ihr dann gezeltet auf dem Edeka-Parkplatz.
Genau.
Darf man das eigentlich?
Na, da war niemand mehr da zum Fragen. Ne? Also wir kannten natürlich den Parkplatz, weil da fahren wir auch immer einkaufen. Und wir sind nicht weit gekommen. Auch just an diesem ersten Tag, als wir aufgebrochen sind, also muss man sich vorstellen, ein halbes Jahr Vorbereitung, alle sind aufgeregt, die Räder sind endlich gepackt, geschnallt. Wir hatten das ganze Dorf eingeladen, uns aus dem Dorf hinaus zu begleiten. Ja. Da waren also wirklich 30 Leute mit Fahrrädern und mit Rollern und mit Mopeds. Und wir kamen nicht los, weil unser Sohn hat Mittagsschlaf gemacht und wachte nicht auf. Und natürlich wollten wir ihn nicht wecken, weil dann hat er ja so ein kleines Kind immer gleich schlechte Laune. Die Eltern werden das wissen.
Ah, okay.
Also aufwecken ist immer ganz schlecht. Also haben wir ihn schlafen lassen und deswegen kamen wir erst um 17 Uhr los am ersten Tag unserer großen Reise. Und haben es dann genau bis zu unserem Supermarkt geschafft. Und da haben wir dann gezeltet. Und am Morgen gab es natürlich dann frische Brötchen.
Ach, guck mal. Ja. Von dem Bäcker, den man kennt.
Genau.
Natürlich ist das eine anstrengende Reise, die du noch manchmal eher verkraftet hast als Jenny, deine Freundin, die dich natürlich auch diverse Male auch verflucht hat für diese Reise. Wann das erste Mal?
Das erste Mal in Tschechien. Mhm. Also unser Plan so ein bisschen, wir haben uns die Route nicht konkret ausgemalt, aber so, wir hatten den groben Plan, wir fahren immer an Flüssen lang.
Ja.
Das ist ja, das leuchtet ja ein, also die sind ja flach und oft haben Flüsse Uferradwege, den Donauradweg werden die meisten kennen,
ja.
Die Elbe hat einen der schönsten Flussradwege auf der Welt wahrscheinlich und wir dachten also auch in Tschechien, da ist ja die Moldau, die berühmte, nach der Smetana ja seine, was ist das, Oper
gemacht hat? Eine Sinfonie ist
Sinfonie, genau. Ja,
oder eine Dichtung,
Genau,
eine musikalische Dichtung
vielleicht. Die berühmte Moldau, die Vlatava.
Ja.
Natürlich dachten wir,
Wie geht die nochmal? Die Moldau? Ich weiß es nicht.
Ich hab's auch vergessen.
Aber die kennen sie alle.
Ja, alle kennen sie.
Aber jetzt auch
Smetana, die Moldau, klar.
Die Moldau.
Und kommt uns noch, fällt uns noch ein. Auf jeden Fall dachten wir, die Moldau hat natürlich wie jeder Fluss auch einen Uferradweg. Und der würde, dachten wir, immer geradeaus und horizontal und ohne Hügel am Ufer langlaufen.
Ja.
Und die Moldau hat aber keinen Uferradweg. Außerdem hat die Moldau auch nicht so ein Flussbett wie die Elbe, sondern schneidet echt ins Gebirge rein. Die geht dann nachher in den Böhmerwald, der ist immerhin 1000 Meter hoch. Und dann ragt wirklich so auf beiden Seiten der Moldau, gehen die Felsen hoch, 100 Meter, 200 Meter. Richtig wild, also Mittelgebirge mindestens. Und da geht auch kein Weg natürlich dran lang. Und man muss dann immer runter zum Fluss und wieder 300 Meter hoch und oben lang und wieder runter und wieder hoch. Und das war echt hart. Das war auch für mich extrem hart, der ich nun schon viel gefahren bin auf der Welt. Aber mit dem Lastenrad hat man halt auch ganz schön was zu bewegen. Und Jenny, die noch nie eine große Tour gemacht hat, war total am Ende.
Ja, und das Lastenrad alleine, das ist wie schwer gewesen? 180 Kilo?
Nee, 180 Kilo kann es zuladen.
Kann es zuladen.
Und das Rad selbst wiegt 25 ohne alles.
Ja.
Und dann hast du noch ein Kind drin, das wiegt dann so in dem Alter vielleicht 12 Kilo.
Mhm.
Plus Getränke für zwei Leute, also für ihn und für mich. Plus noch Satteltaschen und Packsäcke. Also ich konnte es nachher nicht mehr heben. Vielleicht 60 Kilo in der Summe.
Okay, alles klar. Und damit einen Berg hoch?
Und damit einen Berg hoch.
Und ihr seid ja auch die Dolomiten hoch am Ende?
Ja.
Und wie ist deine Frau denn? Also ich meine, wie war der Abend, als sie so schlecht gelaunt war?
Also
dann wahrscheinlich Rast gemacht irgendwann.
Spanier haben ja ein lebhaftes Temperament.
Ja.
Das ist nicht so wie wir Deutschen, die dann sagen, das ist aber schwer hier, jetzt müssen wir mal den Arsch zusammenbeißen und die Zähne meine ich, also kneifen und jetzt kommen wir da hoch. Und es ist zwar schwer, aber wenn man oben ist, hat man es geschafft und das war die Mühe wert und dann kommen wir weiter. Die Spanier sind ganz anders. Die Spanier sagen,
darf man hier fluchen?
Ja, natürlich, klar. Die Spanier sagen, scheiße, ich fahre nie wieder, was ist das überhaupt für ein Fortbewegungsmittel, wo hast du mich hier reingebracht, ich will nie wieder Fahrrad fahren, die ganze Reise ist Mist. Und dann steht man als Deutscher daneben und versucht das auszuargumentieren, weil es bleibt einem ja eh nichts anderes übrig. Ich meine, der Berg ist nun mal da.
Ja.
Man kann eigentlich nur hoch oder man bleibt stehen, aber dann wird es ja auch nicht besser. Und das dann steht man da eine Stunde und diskutiert und kommt aber auch nicht so richtig weiter. Währenddessen fliegen die Fetzen und irgendwann ist dann die Power raus und dann kann man wieder langsam weiterfahren.
Dann kommt der Versöhnungssex da oben in den Bergen.
Ja, nee, das ist zu viel gesagt. Nee, dann müssten wir ja immer noch den scheiß Berg hoch. Also ich bin da mit Unai, also Unai heißt unser Sohn. Also wir sind da ganz langsam hochgefahren, er und ich. Und Jenny hat tatsächlich den Berg hochgeschoben.
Ja, okay.
Und oben haben wir dann aber tatsächlich eine schöne Wiese gefunden.
Mhm.
Neben einem auch wirklich schönen Restaurant haben wir dann unser Zelt aufgestellt. Direkt daneben, da war ein Spielplatz. Unai hat gespielt, wir waren im Restaurant schön essen, haben ein böhmisches Bier getrunken und dann war wieder alles fein.
Die Flucht dann aber auf Spanisch?
Ja, na klar. Ja. Also wenn geflucht wird, in Spanisch, da kann man natürlich viel besser sich ausdrücken als im Deutschen. Ne? Ja,
natürlich.
Und Jenny ist auch tatsächlich in,
was ist das
in Frankreich aufgewachsen.
Also Jenny, sag nicht mal ein spanischer Name.
Ja,
Jenny.
Ich glaube, die Eltern hatten damals, also die spanischen Eltern hatten damals eine Lieblingsfernsehsendung.
Ja.
Und die Protagonistin, also ich kenne die Sendung nicht, die Protagonistin hieß Jenny.
Ah, okay.
Und dann haben sie irgendwie die Tochter so benannt.
Okay, alles klar.
Aber der Nachname Hernandez ist dann urspanisch.
Und in Frankreich aber aufgewachsen.
Genau, die Eltern mussten unter Franco, unter General Franco emigrieren, wie viele Spanier, die dann auch unterdrückt wurden und keinen Job gefunden haben und so. Und viele Spanier haben das Land verlassen und wurden ins Exil gezwungen und so auch ihre Eltern, als Basken natürlich auch. Und die sind dann nach Paris in die Banlieues gegangen und sind dort aufgewachsen, haben in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt. Und da ist Jenny also auch geboren worden. Und ging dann erst mit 16 zurück. Die Eltern blieben auch noch in Frankreich. Und Jenny ist dann zurück nach Spanien gegangen und ist dann bei Onkel und Tante im Baskenland quasi weiter aufgewachsen.
Also wenn wir noch beim Anfang der Reise bleiben, also Tschechien, ihr seid dort mit einem Elbkahn dann auch gefahren. Denn ihr standet einfach am Rand, habt den Frachtschiffen dort zugesehen. Und da kommt aber ein Schiff und lädt euch sozusagen an Bord ein. Und nimmt euch mit. Du musst ja auch geguckt haben wie ein Auto.
Ja, eine der schönsten Begebenheiten der Reisen für mich. Wobei man ja sagen muss, dass so Reisen, die leben ja immer von diesen Wundern und Überraschungen, die man nicht planen kann. Und das war aber garantiert eine der schrägsten, die ich auch in meinem ganzen Leben erlebt habe. Weil wir waren in Wittenberge, also hier oben in Mecklenburg, die alte Nähmaschinenstadt. Und da standen wir dann so erschöpft am späten Nachmittag am Ufer. Und wie das so ist mit einem kleinen Kind, dann winkt man den Schiffen zu und neben uns lagen die schwer bepackten Räder und alle haben so ein bisschen leidend geguckt, weil der Tag war irgendwie ganz schön entbehrend. Und dann drehte wirklich so ein Schiff so langsam bei, wurde langsamer und landete dann an neben uns. Da waren so große Buhnen, ne? Ja. Das war also auch nicht ein Schiffchen, sondern ein Elbkahn, 150 Meter lang, von 4 Tschechen gesteuert, die auf dem Weg waren von Hamburg, die Elbe hoch nach Tschechien.
Okay.
Und die fanden uns dann scheinbar so bemitleidenswert oder, keine Ahnung, hilfsbedürftig. Und die haben dann tatsächlich mit dem Elbkahn angehalten und haben gefragt, ob wir nicht die Elbe mit hochfahren wollen.
Auf Englisch dann?
Nee, auf Tschechisch.
Auf Tschechisch.
Was keiner von uns spricht. Richtig. Aber es hat so dann irgendwie, mit Zeichensprache haben wir uns irgendwie ausgetauscht.
Okay.
Und das war also ganz toll. Also die waren herzensgut. Wir konnten uns wirklich nicht verständigen. Also außer so ganz, ganz gebrochenes Deutsch und Zeichensprache. Und ich glaube, die haben sich, glaube ich, auch gefreut, dass sie so ein bisschen Abwechslung vielleicht an Bord haben.
Ja.
Und uns stand natürlich das ganze Schiff auch offen. Wir waren immer auf der Brücke.
Ja, vielleicht waren die aber auch nur an dieser feurigen Spanierin interessiert am Ende.
Ja, die so abgewirtschaftet aussahen. Nee, ich glaube, die haben sich total gefreut. Vielleicht hatten die auch einfach ein Herz für das Kind. Also mit so einem Baby, da öffnen sich einfach alle Türen. Alle wollen helfen. Das ist uns in ganz Europa passiert. Alle haben gefragt, wo wollt ihr hin? Wie lange seid ihr schon unterwegs? Braucht ihr ein Lager? Wir konnten gar nicht so schnell suchen, wie wir ständig eingeladen wurden. Und das mag in dem Boot auch so gewesen sein.
Siehst du, und ohne Kind, ohne Kleinkind, wäre dir vielleicht vieles tatsächlich nicht passiert.
Ja,
oder?
Ganz klar.
Dann ist ein Mann und eine Frau, okay. Ja. Aber so ein Kind, gell, das öffnet wie, wenn du im Stadtpark spazieren gehst mit deinem Hund, dann lernst du andere Hundebesitzer kennen. Ne?
Genau.
Anderes Frauchen, das funktioniert über den Hund dann ja immer so wunderbar. Ihr habt das Kind instrumentalisiert. Also, dort. Also, dieser Kapitän, der dort an Bord war, auch eine richtige Type, oder? Der eine sehr merkwürdige Vorstellung davon hatte, wie man sich gesund ernährt, offensichtlich.
Ja, er war und auch Workaholic. Was aber natürlich, man muss schon sagen, die arbeiten auch schon unter harten Bedingungen. Also die verdienen sehr wenig und die sind 18 Stunden pro Tag auf der Brücke gesessen.
Wow.
Von früh bis Nacht und also waren dort durchgängig am Steuer. Die haben sich immer abgewechselt, der Kapitän und der erste Offizier, und blieben aber immer auch auf der Brücke und haben dann auch natürlich immer nur Kette geraucht da oben, Kiwi-Joghurt gegessen.
Kiwi-Joghurt.
Kiwi-Joghurt, ja, weil er sollte sich gesund ernähren, wahrscheinlich weil er Kettenraucher ist.
Ja.
Und als Kompensation sollte er dann Kiwi-Joghurt die ganze Zeit essen. Und wir saßen dann oft bei ihm und er hat dann natürlich auch in Tschechisch unserem Sohn die ganzen Knöpfe und Instrumente erklärt, was dann auch lustig war, weil dann fing der halt irgendwann auch an zu drücken. Ne? Irgendwann hat er die Maschine abgeschaltet. Das war so hart, dass ich die Geschichte nicht mal im Buch erwähnt habe, weil wir dann wirklich auf das Ufer zutrieben mit der abgeschalteten Maschine. Und keiner hatte ihn aber beim Drücken gesehen, sodass keiner wusste, was passiert war. Und dann brach natürlich da ganz schön Trubel auf dem Schiff aus. Ne? Dann wurde angerufen im Maschinenraum, was ist los? Maschine ist abgeschaltet, Rückwärtsgang rein. Ne? Und wir trieben auf die Böschung zu. Ne? Naja, ist aber nichts passiert.
Und dennoch, auch wenn man es vielleicht zunächst einmal gar nicht vermutet, mit einem Containerschiff auf der Elbe, das war tatsächlich bei allem, was ihr erlebt habt, definitiv auch eines der Highlights.
Ja.
Warum?
Weil...
Ein Containerschiff, wenig Menschen.
Ja, natürlich waren wir die einzigen Passagiere. Also ja. Es ist ja... Also alle Leute kennen Kreuzfahrten. Also ich selber habe das noch nie gemacht, aber man kennt natürlich das Bild. Und nun waren wir ja die einzigen Passagiere quasi, eingebettet in eine kleine Besatzung von 4 Tschechen. Und die Elbe, nun bin ich ja Ossi, aber ich kannte die auch nicht, weil ich immer in der ganzen Welt umhergereist bin, aber auch nie in meinem Heimatland eigentlich wirklich. Und das ist ein Traum, also es war ein Paradies. Es ist mucksmäuschenstill, es gibt keine großen Städte direkt an der Elbe. Man fährt immer durch Auenlandschaften, die so schön sind, dass sie in der Tat... UNESCO-Biosphäre der Menschheit ist. Mhm. Also ganz geschützt von oben. In Niedersachsen geht das runter bis Sachsen. 400 laufende Kilometer Fluss sind geschützt als Menschheitsbiosphäre.
Ja.
Und da gibt's Störche und Kraniche und Biber und Otter. Und die Tiere, die siehst du da auch alles. Es ist wie am Amazonas. Also am Amazonas war ich schon.
Ja.
Und es ist genau diese Üppigkeit, hatte das dort auch. Alles ist voller Tiere. Alle leben dort. Keiner bejagt die. Keine Umweltverschmutzung und fährst ganz still mit Maschine auf kleiner Geschwindigkeit fährst du diese Elbe hoch.
Ja.
Und es war wunderschön. Ich bin da ganz früh aufgestanden auch immer. Jenny und Unai haben noch geschlafen und die Sonne ging dann morgens auf, 4.30 Uhr im Sommer, und saß dann wirklich vorne am Bug, ja, habe meine Beine runterbaumeln lassen und bin so den Fluss hochgeschwommen. Und das war für mich also ein ganz starker Moment. Ja. Wunderschönes Stück Land, was wir da haben.
Du als Fotograf bist übrigens mit dafür verantwortlich, dass wir immer nur in andere Länder gucken und überall woanders hinreisen und gar nicht wissen, was vor unserer eigenen Haustür
das
tatsächlich
ändert sich ja
nun, an exotischen Sachen sind. Ja, stimmt. Jetzt kannst du ein bisschen davon wieder gut machen. Also, wir machen mal einen Sprung nach Österreich dann. Gehen wir ein paar Kilometer voran. Ihr habt einen alten Freund besucht, der seinen Hühnern gerade eine Hütte baute nach dem Abbild der großen Pyramide von Gizeh. Ja. Was ist denn das für ein schräger Vogel?
Peter, das ist Peter. Peter von der Alm. Ein ganz lieber Freund von mir, den ich schon seit vielen Jahren kenne und der in der Tat einen so schönen Hof auch aufgebaut hat, dass er maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass ich mir selber nun ja auch einen Hof gesucht habe. Also der hat mich inspiriert. Der lebt da aber ganz zurückgezogen auf der Südseite der Hohen Tauern in den Alpen auf 1.500 Meter. Der letzte Hof am Ende einer Schotterpiste. Und da wird man natürlich auch ein bisschen eigenbrötlerisch, wenn man da oben wohnt. Das heißt, der ist immer auch zu haben für wirklich sehr inspirierende Gespräche, um es mal so zu sagen. Die so ein bisschen von außerhalb des Tellerrands auf unser Leben und unsere Gesellschaft schauen. Und sein neuester Coup ist jetzt also, dass er einen Hühnerstall baut. Mit einer Kantenlänge von, jetzt muss ich ungefähr raten, 413,68 Zentimetern in den Proportionen der altägyptischen Cheops-Pyramide. Und das tut er, weil früher, bevor er diesen Hof hatte, war er Mechaniker und auch Handwerker, sehr guter Handwerker, wusste also, wie er das zu bauen hat und baute jetzt also aus Bewährungseisen diese große Pyramide, die dann astrale Energie auffangen soll, damit die Hühner coole Eier legen.
Okay.
Und da ist er gerade bei.
Was sind denn coole Eier?
Eier
größer,
voller,
schönere Farben mit Muster drauf? Grüner Dotter?
Ja, wer weiß. Vielleicht energetisieren die uns, wenn wir die essen. Ich habe keine Ahnung. Noch sind die Eier wie die, die man kennt, weil sie noch nicht lang genug der Pyramidenenergie ausgesetzt sind.
Was hat er sonst noch alles gemacht da oben? Was sieht man da sonst?
Also, jetzt so Spaß beiseite. Ja. Ne? Das ist ein ganz toller Mensch. Der hat dort einen Permakulturhof aufgebaut. Der hat dort eigene Teiche angelegt, hat Ziegen, Bienen. Wir haben auch selber abgestochenen Honig gegessen, so aus der Wabe rausgeschnitten. Habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht. Hat ein wunderschönes altes Holzhaus dort wieder fit gemacht, eben als Handwerker. Man kann dort auch Landurlaub machen. Es ist für mich einer der schönsten Plätze auf der Welt. Also ganz still, mit Blick über die Berge, abseits von jeder Infrastruktur, von jedem Tourismus, jeder großen Straße. Ein traumhafter Ort.
Da oben in den Bergen, das war wahrscheinlich auch für deine Beziehung dann durchaus auch mal die ein oder andere Belastungsprobe. Also über die Alm Richtung Großglöckner seid ihr da hoch. Ich glaube, 2500 Meter, Höhenmeter sind das da oben. Das sind 30 Kilometer, geht es rauf. Das ist eine echte Strecke.
Wir sind tatsächlich auch sogar eingeschneit. Man kann es ja kaum glauben. Ich glaube, es
war im Sommer.
1. Juli oder so, oder also Anfang Juli. Und es war oben wirklich Schneetreiben. Wir haben dann.
Und das ist aber sonst nicht so? Oder besteht jedes Jahr die Gefahr, dass auch im Sommer dort Sturm und Schnee kommen?
Ich vermute, dass das immer besteht, aber das
passiert
vielleicht auch einfach
immer.
Ein kalter Sommer, ich weiß nicht.
War es ja nicht eigentlich.
Nee. Ja, das stimmt. In Tschechien hatten wir eine Hitzewelle und in den Alpen hatten wir ein Tiefdruckgebiet. Keine Ahnung.
Okay.
Und wir haben uns dann anfänglich hochgequält und dann wurde das Wetter halt wirklich schlecht. Und alleine kann man sowas immer noch machen. Ich bin ja nun auch 20 Jahre um die Welt gereist, mit einem Kumpel oder so. Da quält man sich dann hoch und hat Spaß an der Entbehrung, am Hochkämpfen, am Mannsein. Aber natürlich nicht mit einer Freundin, die spanisches Gemüt hat. Und vor allem mit einem Baby. Ne?
Ja.
Da tritt man schon ein bisschen auf die Notbremse. Und wir haben dann auch ein Auto angehalten. Es war dann natürlich auch wieder eine tolle Geschichte, weil das war ein alter Mann, der sein ganzes Leben lang in der Großglockner-Region von einem Café, von einem Restaurant zum nächsten gefahren ist und die mit Bieren beliefert hat. Das war also eine Art Bierzulieferer. Mhm. Und der kannte natürlich nun alle Seitenstraßen, alle Restaurants, alle Cafés und hatte seinen Bieranhänger mit dabei.
Ja.
Und dort hat er uns eingeladen. Da hat auch das Lastenrad reingepasst, was ja auch nicht so leicht ist. Man kann auch nicht einfach trampen mit dem Lastenrad.
Ja, klar.
Und der hat uns dann hochgebracht, noch die letzten 1000 Höhenmeter bis zur Spitze, dem Hochtor. Das ist in der Tat 2504 Meter. Und da saßen wir dann im Schneesturm. Und dann, aber das Gros war ja dann geschafft, dann sind wir im Schnee quasi auf der anderen Seite wieder runter.
Okay. Aber ihr hattet erstmal ein Dach über dem Kopf.
Ja.
Dieser Bierlieferant hat im Prinzip deine Beziehung gerettet.
Ja.
Also, muss man so sagen, oder?
Ja.
Würde deine Freundin, würde Jenny eigentlich diese Reise oder eine ähnliche Reise mit ähnlichen Strapazen nochmal machen?
Sie liebt sie jetzt, aber das liegt wahrscheinlich an der Retrospektive, ne?
Ja.
Im Nachhinein wird ja immer alles schöner.
Genau.
Aber sie.
Jede Geburt im Nachhinein. Als
war im
Paradies,
ne?
Gewesen.
Ja.
Keine Schmerzen und nichts.
Christian, da können wir ja nun nicht wirklich mitreden. Ne? Aber,
ja.
Doch, sie hat das schon auch, hat das natürlich auch schon verinnerlicht und gemerkt, dass wir da was ganz Besonderes gemacht haben. Also in ihrem Freundeskreis ist auch niemand, der so eine Reise schon gemacht hat und schon gar nicht mit einem kleinen Kind. Ne? Mhm. Also das war natürlich ein Riesengeschenk. Also für uns, für den Kleinen sowieso. Die Furchtlosigkeit, die Neugier, die Weltoffenheit mitzugeben, das ist ja für mich, das war mein Bestreben auch. Ich reise ja nun mein ganzes Leben schon. Und so einen jungen, kleinen, neugierigen, offenen Weltenbürger ins Leben zu setzen, das ist mir ein großes Anliegen gewesen. Und aber es war auch für uns ein großes Geschenk, weil so als Eltern, die man ja auch arbeitet, man hat ja auch gar nicht so viel Kontakt immer zu seinen Kindern. Die sind dann im Kindergarten, dann sind sie in der Schule und zwischendurch sieht man die so ein bisschen und spielt zusammen.
Ja.
Aber mal ein halbes Jahr lang am Stück, 24 Stunden pro Tag mit dem Kind zu sein, ist ein ganz großes Geschenk gewesen. Mhm. Also den zu begleiten bei jedem Wort, was er neu spricht, das Zelt aufzubauen, zusammen Lagerfeuer zu machen, abends einzuschlafen und in den Schlafsack gekuschelt. Also das waren so viele Geschenke auch an mich als Papa. Es war unbeschreiblich schön.
Und deinem Sohn verdankst du den vielleicht allerschönsten Moment dieser Reise. Ganz oben in den Cevennen wart ihr dort, lag dort draußen im Freien unter einem Sternenhimmel.
Ja, wir haben dann...
Wie wir ihn ja gar nicht kennen hier in den Großstädten.
Genau, wir haben dann im Laufe der Reise kam ja dann auch der Hochsommer, der Spätsommer. Also, und wir kamen in immer südlichere Gefilde. Und haben dann irgendwann auch einfach nur noch draußen geschlafen. Wir haben nicht mal mehr das Zelt aufgebaut. Und uns einfach mit Isomatten und Schlafsäcken ins Gras gelegt. Mhm. Und das haben wir nachher perfektioniert. Und waren dann in den Cevennen. Das sind die südlichen Ausläufer des Zentralmassivs. Kennen, glaube ich, gar nicht so viele. Also ich war mir vorher auch kein Begriff. Ist wunderschön dort. Sieht aus wie in Patagonien. Mhm. Also weit, endlos, flach, sonnenausgedörrt. Mhm. Und dort lagen wir unter den Sternen. Jenny und Unai sind ins Bett gegangen, haben geschlafen. Ich habe noch geschrieben im Tagebuch, Fotos gesichtet, bis weit nach Mitternacht. Und saß also neben denen, lesend und schreibend. Und um 2 Uhr nachts...
Mit Taschenlampe oder Feuer? Was hat er?
Ja, mit einer kleinen Stirnlampe.
Okay, okay.
Lagerfeuer hatten wir auch oft, genau. Und dann machte um 2 Uhr nachts, so im Halbschlaf, Unai plötzlich seine Augen auf.
Ja.
Guckte natürlich zwangsläufig nach oben, weil er war im Schlafsack liegend und sagte dann bloß, Sterne. Schloss die Augen wieder und schlief wieder ein. Und da saß ich daneben, da hatte ich Tränen in den Augen. Also das war für mich, und es war das erste Mal, dass er dieses Wort sagte in seinem Leben. Und über ihm die Milchstraße im Schlafsack liegend, als 20-monatiger altes Kind. Mhm. Also das war ganz toll.
Was ist von Italien zum Beispiel noch besonders lebendig? Mit 8 Menschen in ein Fiat oder gab es Spektakuläreres noch?
Ja, Italien war für uns ein ganz gegensätzliches Land.
Ja.
Das pendelte zwischen ganz furchtbarem Tourismus in der oberitalienischen Seenregion, die sehr schön ist.
Also Lago Maggiore und sowas?
Lago Maggiore, Comasee, Luganasee, wie die alle heißen. Traumhaft landschaftlich, aber so überlaufen. Mit all dem, was der Tourismus dann eben auch bedeutet. Alles ist teuer, der Mensch steht nicht mehr im Vordergrund, sondern das Geld. Mhm. Wir haben uns dort auch keine Unterkünfte mehr leisten können. Es wollte uns auch niemand mehr auf sein Land lassen zum Zelten, was wir oft gemacht haben. Wir haben Bauern gefragt, ob wir im Garten zelten können oder so. Und all das ging nicht mehr und wir waren wirklich mit Italien.
Also die mögen das nicht generell.
Ja, ich glaube, das verändert ja die Leute dann auch, wenn du... weiß nicht, wenn du jeden Abend 200 Euro machen kannst, weil du ein Zimmer vermietest, dann ist der Sprung dazu jetzt drei Zelte einzuladen vielleicht dann irgendwie nicht mehr so naheliegend.
Ja.
Und es ist ja oft so, dass in armen Ländern die Menschen die hilfsbereitesten sind. Und man fragt sich dann immer, warum gerade die, ne? Weil die Reichen könnten dich ja zum Abendessen einladen und dir ein Zimmer geben, aber die tun es komischerweise nicht. Das tun immer die armen Länder. Die Bolivianer sind hilfsbereiter als die Chilenen. Die Nepalesen sind hilfsbereiter als die Japaner. Also es ist ganz kurios. Und es war auch in Italien so. Und wir sind sehr schwer warm geworden damit und haben uns auch nicht willkommen gefühlt. Und dann haben wir aber die Seenregionen verlassen, sind dann runtergefahren ins Piemont. Also die große, das Depot-Ebene geht dann da los, ne, Richtung Turin. Alles voller Maisfelder. Nee, Reisfelder.
Reis.
Sehr, sehr schön. Hat mich übrigens an Asien erinnert. Das war, du fährst wirklich durch endlose Reisfelder und im Hintergrund ragen, also 100 Kilometer weg, siehst du am Horizont die Alpen weiß.
Ja.
Und es ist wirklich wie in Asien, wenn du im Hintergrund das Himalaya siehst. Es sieht genauso aus. Also da war die Stimmung dann schon wieder ein bisschen besser geworden durch diesen Ausblick. Und da waren die Menschen dann auch ärmer und die Dörfer waren echt auch runtergewirtschaftet. Mhm. Die Fassaden wurden auf einmal bröckeliger und der Luxus der Seenregion war vorbei. Und auf einmal haben die Leute uns angefangen einzuladen, aber ohne, dass wir gefragt haben. Also wenn wir irgendwo gehalten haben, um ein bisschen Wasser aufzunehmen an irgendeinem so einem Wasserspender, dann kamen die an und fragten, wisst ihr schon, wo ihr heute schlafen wollt?
Ach, wirklich?
Und das aber im Tagesrhythmus.
Ich kann mir das mal gar nicht vorstellen, dass die von sich aus immer schon sofort anbieten, nur weil da drei auf dem Fahrrad unterwegs sind. Ja. Wollt ihr bei uns schlafen? Das
also da kommt, glaube ich, viel zusammen. Also erstmal natürlich das Kind das wieder Kind, als Türöffner.
Ist ja auch süß.
Bei
ne?
den Italienischen Mama ne? sowieso.
Ja,
dann ist, der Kleine ist ja dann auch...
Ist ja blond zufällig.
Ist blond, hat blaue Augen, hat schlecht gegessen die letzten Monate. Ne? Und dann kommt die Mama an und sagt, heute gibt's Pasta. Ne? Und schwupp bist du drinne und sitzt da in der Küche. Ne? Und,
aber da muss man sagen, da kann tatsächlich keine italienische Mama im klassischen Sinne kann dort widerstehen.
Ja.
Kleines, blondes Kind, auch noch blaue Augen, das mögen die einfach.
Ja.
Ja.
Und dann ist man natürlich auch interessanter Gesprächspartner. Kommt vielleicht hinzu, ne, dass man da in so Dörfern ist, wo nun wirklich nichts geht. Ne? Und dann kommen da so drei Weltreisende vorbei mit einem Lastenfahrrad, was wirklich auch ungewöhnlich aussieht. Das ist ja ein Riesenteil, ein Schlachtschiff, ne? Mit einem Baby drin.
Also Lastenfahrrad muss man sagen, das ist ein normales Fahrrad, aber sehr robust und ein Riesenvorbau, wo eben ein halber Kinderstall eigentlich
genau, drauf also es ist, ne? Das typische Rad kennen ja alle, wo dann hinten dann der Fahrradanhänger dranhängt und hier ist er quasi vorne mit fest dran, was auch sehr schön ist, weil das Kind natürlich dann eben nicht hinten hängt und eigentlich nur das Rad und deinen Po sieht, sondern der ist vorne wie der Pilot. Es ist traumhaft, ne? Wir konnten uns auch die Hand geben, wir haben uns die ganze Fahrt über unterhalten und Sachen gezeigt und der sitzt vorne hinter der Frontscheibe quasi und sieht alles als Erster, ne?
Ja.
Das war also auch für den ein ganz großes Erlebnis. Naja, und so kommen wir dann eben in Dörfer, wo Fuchs und Elster sich gute Nacht sagen. Und da ist man natürlich ein Hingucker. Wir waren immer ein Hingucker, auch durch das Lastenrad und durch das Baby. Immer kamen Leute schon in Deutschland und haben gefragt, Mensch, was ist denn das für ein Rad? Wie fährt sich das? Können wir das auch haben? Kann man damit einkaufen fahren? Also das Lastenrad als solches war schon sehr interessant.
Okay, gut.
Und dann eben auch mit einem Kind. Und deswegen wurden wir auch oft eben angesprochen und eben auch eingeladen zu erzählen. Ne? Wo kommt ihr her? Was habt ihr alles schon erlebt? Und das wurden dann auch nie langweilige Abende. Und dann die Leute haben sich quasi dann auch manchmal gerissen dann mit um uns. Ne? Also wer kann heute Gesprächspartner von diesen Weltreisenden sein? Ne?
Du glaubst gar nicht, wie viele jetzt planen, mit ihrem Kleinkind eine Riesenreise zu machen, einfach weil es Türen öffnet.
Ja.
Wobei es klingt jetzt natürlich auch einfacher, als es ist. Also so ein Kind ist ja auch unberechenbar. Also auch euer kleiner Sohn, der hat ja auch irgendwann mal sicherlich keinen Bock mehr da vorne zu sitzen. Der wollte dann einfach mal laufen und strampeln und rauf auf die Wiese. Wie oft war das der Fall?
Ja, natürlich, das erzählen wir jetzt über die Sonnenseite. Es gibt natürlich auch schwere Momente, wenn du zum Beispiel Serpentinen hoch musst auf dem Pass. Und du kannst da jetzt unterwegs nicht stehen bleiben, weil da ist kein Platz zum Zelten, du hast kein Wasser, du musst da hoch. Und dann macht der Kleine ein Fass auf und will nicht mehr. Oder du nimmst ihn raus, weil er, keine Ahnung, sich eine Brombeere pflücken will und will dann aber nicht mehr rein. Und dann kannst du den da ja auch nicht festbinden. Also dann ist wirklich schwere Situation, ne?
Ja.
Und dann Und dann haben wir ihn dann halt immer, dann haben wir ihn gelockt. Also Weintrauben haben uns so über 2-3 Monate geholfen. Himbeeren, Brombeeren waren immer ein guter Köder. Da konnte man so eine Handvoll hingeben und dann so, jetzt kannst du die hier essen drin. Ne? Okay.
Und dann ist er auf Rad und weiter.
Gerne wieder reingegangen und hat dann geknabbert dabei. Das war dann schön. Ne? Wir hatten auch manchmal lustige Kuscheltiere, die dann... Die wir ihm dann mit reingegeben haben und dann hat er damit halt ein bisschen gespielt, dann war er abgelenkt, dann konnte man erst mal wieder anfahren. Ne?
Ja.
Das war dann auch nicht immer leicht, weil dann sind die manchmal rausgeflogen, ne? Und dann wusstest du nicht, wo die Kuscheltiere sind, ne? Dann musste einer von uns wieder zurückradeln und irgendwie verloren gegangene Kuscheltiere am Wegesrand suchen, was dann auch manchmal einen halben Tag gedauert hat. Ne? Aber grundsätzlich muss man sagen, dass es sehr gut geklappt hat. Mhm. Und dass das Alter, das wussten wir ja auch nicht, wir sind ja ganz intuitiv einfach losgefahren, dass das Alter mit 1,5 war perfekt. Weil als er am Ende der Reise war, er dann 2. Und da haben wir gemerkt, da wird er dann zu agil. Also mit 2 wollen die rumflitzen und laufen. Ja. Und da hätten wir keine Tour mehr machen können. Und unter 1,5 ist halt vielleicht noch ein bisschen zu klein. Da sitzt er ja auch dann noch nicht so lange still oder fällt sogar noch oben beim Sitzen und ist noch nicht so wach. Und 1,5 schien uns jetzt in der Retrospektive der perfekte Moment gewesen zu sein für eine halbjährige Fahrradtour mit dem Kind. Mhm. Und die nächste, die wir machen würden, wäre wahrscheinlich dann auch nicht mit dem Fahrrad, weil es ist das Kind eben zu agil. Mhm. Das nächste wäre dann eine Wanderreise oder so.
Wie viel Euro habt ihr gebraucht pro Woche so im Durchschnitt? Man denkt ja auch 4 Monate unterwegs sein, du musst essen, du musst trinken. Man verdient ja jetzt in der Zwischenzeit jetzt auch kein Geld. Mhm. Mit wie wenig kommt man tatsächlich aus? Also ihr natürlich.
Das fragen uns die Leute oft einmal und ich muss gestehen, wir haben das nie durchgerechnet. Ich weiß nur, dass es vielen nicht gewesen sein konnte, weil wir...
Am Ende mehr auf dem Konto hatten als am Anfang.
Ja, genau, weil wir hatten eigentlich nie, wir haben nie ein Hotel genommen oder eine Herberge, nur wenn wir eingeladen wurden, was auch dann im Süden oft passiert ist. Also auch Hotels haben gesagt, hey, ihr könnt bei uns bleiben. Die wussten dann nachher auch, dass wir eine Reportage machen.
Okay.
Und ein Buch schreiben.
Okay.
Und die haben dann auch gesagt, hey, wir wollen denen hier helfen bei dieser Reise. Mhm. Dann haben wir also auch, sind wir auch in den Genuss gekommen, in richtig tollen Hotels in der Provence und so unterzukommen für Umme. Und das heißt, die einzigen Ausgaben, die wir hatten, waren eigentlich Nahrungsmittel.
Mhm.
Und das ist ja sehr preiswert, wenn man selber kocht.
Ja.
Wir hatten also auch einen Campingkocher dabei und Gasflaschen und so weiter und haben dann das Übliche gemacht, Spaghetti mit Tomatensauce und Reis und so Krams. Und die einzige größere Ausgabe war dann Essen gehen. Und das war dann so der kleine Luxus. Das macht natürlich auch Spaß. Also durch Europa reisen ist ja auch ein kulinarisches Erlebnis. Also Tschechien ohne böhmisches Bier und Knödel und Gulasch geht ja einfach nicht. Und in Italien natürlich Pizza und Pasta hoch und runter. Also das war unsere einzige große Ausgabe.
Ja.
Und das haben wir auch gemacht. Also vielleicht haben wir zu dritt vielleicht ein Tausi im Monat ausgegeben, vielleicht weniger.
Ja.
Und das war dann eigentlich nur Essen.
Ja. Was das Essen angeht und auch die wunderbaren kulinarischen Highlights, du hast Frankreich jetzt nicht erwähnt, was euch ja aber eigentlich auch besonders fasziniert hat, oder? Da, wo die Tomaten noch wirklich wie Tomaten schmecken, die es in Deutschland eigentlich nicht gibt, oder? Es gibt in Deutschland eigentlich keine Tomaten, die nach Tomaten schmecken, oder?
Ja.
Oder hast du welche da oben in Wismar?
Nee.
Eigentlich nicht, oder?
Bei uns sind die so ein bisschen aufgebläht immer, ne?
Ich erzähle ja immer noch von Tomaten Ende der 70er Jahre, die wir in Spanien gegessen haben damals. Solche Tomaten habe ich seitdem nicht mehr gegessen.
Auf den Kanarischen Inseln gibt es solche noch.
Wahnsinn.
Also in der Provence, da gibt es in der Tat, ich weiß nicht, schieß mich tot, 120 verschiedene Sorten oder so.
Mhm.
Und da sind auch einige endemisch, also sprich nur in der Provence wachsend, weltweit. Und die waren köstlich. Also die waren auch schon schön anzugucken, weil die natürlich nicht alle rot sind, sondern orange und schwarz und grün und blau und gelb. Und das war also schön anzugucken und noch schöner zu essen natürlich.
Mhm.
Und die Provence war ohnehin ein großes Erlebnis, weil ich, das geht vielleicht anderen auch so, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch dazu zu gemein, aber ich habe die Franzosen nie so sonderlich gemocht. Ich kannte nun auch eher die Leute aus Paris, ne? Und die sind ja immer so ein bisschen hochnäsig und wenn man da nicht perfekt Französisch spricht, ist man ja sowieso unten durch. Und das war so ein bisschen das Image, was ich auch mit mir rumtrug. Die Spanier kenne ich ja sehr gut, da habe ich gelebt und ich weiß, es ist ein ganz anderer Menschenschlag. Die sind entspannter, offener, willkommen, heißender. Und die Franzosen sind immer so ein bisschen reservierter. Und das haben wir jetzt aber revidiert. Und das war für mich das große Erlebnis, in der Provence zu sein, wo die so herzensoffen waren und uns so entgegengekommen sind, so viel geholfen haben, so sehr uns eingeladen haben, dass es eine ganz, ganz schöne Zeit war und auch mit meinen Vorurteilen endlich aufgeräumt hat. Ja.
Aber die waren auch nur so nett, weil ihr das kleine Kind
wahrscheinlich lag es wieder nur an dem Kind.
Nicht, genau, weil ihr so sympathisch aussaht. Ja. Ihr seht nämlich sehr deutsch aus, also bis auf Jenny, die sieht spanisch aus. Obwohl, sieht die eigentlich richtig spanisch aus?
Eigentlich auch nicht.
Ne? Also, die könnte eigentlich auch alles sein, oder?
Ja. Ja. Ach, es lag nur am instrumentalisierten Kind.
Und die Provence war auch da, wo die Melonen so gut sind.
Ja, Alexandre Dumas kennen wir ja, den Schriftsteller.
Der drei und der vier Musketiere.
Der hat damals, mal gucken, ob ich die Geschichte noch zusammenbekomme, es ist eine wunderschöne Geschichte. Damals hat die Stadtbibliothek, sowas gab es schon, von Cavaillon im 18. Jahrhundert, glaube ich, wollte die Bücher von Alexandre Dumas in die Stadtbibliothek stellen. Ja. Und zwar alle seine Werke.
Gesammelten Werke.
Genau. Und er hat gesagt, er will dafür kein Geld haben, sondern er will eine Spende von 10 Melonen pro Jahr bis zu seinem Lebensende. Und diese Melonen aus Cavaillon gelten als die besten Melonen der Welt.
Ja.
Und die haben sich darauf eingelassen, ihm jedes Jahr nach Paris, wo er dann lebte, 10 Melonen. zu schicken. Er hat sogar den Versand übernommen, Alexandre Dumas, und hat dann jedes Jahr eben 10 Melonen bekommen. Und lustigerweise, als er starb, ging das weiter. Und bis heute, jetzt gibt es mittlerweile eine Stiftung, eine Alexandre Dumas Stiftung, erhält immer noch 10 Melonen pro Jahr. Und diese Melonen wachsen nur dort, das ist eine eigene Sorte, in Cavaillon, die heißen auch Cavaillon-Melonen, wahnsinnig geschmacksintensiv, wahnsinnig süß, saftig, ganz toll.
Und die hast du auch probiert?
Klar.
Und die sind wirklich so besonders?
Ja.
Ja.
Wie die Tomaten.
Wie die Tomaten. Oh. Eine Sache will ich noch aus Tschechien wissen, die mir noch gerade eingefallen ist. Dann gab es auch noch in Tschechien eine Stadt Krumlov, die wirklich dadurch auffällt, dass tatsächlich alles irgendwie krumm ist. Wieso? Was hat es mit dieser Stadt auf sich?
Also, ja,
du bist immer ein gelernter Architekt, also du wirst dazu etwas sagen können.
Ja, Český Krumlov, alias Krumau im Deutschen, ist gebaut in eine 4- oder 5-fache Moldau-Schleife hinein. Also sprich, die Moldau, die ja dort oben im Böhmerwald entspringt, windet sich doch mehrmals und auf diesen Auen wurde die Stadt gebaut. Jeweils auf jeder Moldau-Aue ein Zentrum, verbunden durch Brücken. Mhm. Traumhaft. Sieht aus wie Venedig, nur im Kleinen.
Mhm.
Und diese Stadt ist dann obendrein auch noch, also deswegen heißt sie schon mal Krumau. Krumau heißt nämlich die krumme Aue.
Ah ja, die krumme Aue.
Genau, und sie wurde dann obendrein, das ist das große Glück, nie zerstört. Überhaupt nie in den letzten 1000 Jahren. Nicht im 30-jährigen Krieg, nicht in den Weltkriegen, auch nicht von den Sozialisten runtergewirtschaftet, sondern sie blieb wirklich erhalten und wurde dann jetzt nach dem Fall des sozialistischen Systems wieder aufgepäppelt, aufgebaut und ist heute eine der schönsten Städte, die ich je gesehen habe.
Krumm, aber schön.
Krumm, aber schön und alles ist krumm. Auch die Leute, die da leben, sind auch ein bisschen krumm. Was interessant ist, weil dadurch, dass sie nun so schön ist, wird sie sehr besucht. Hat ganz viele Touristen da. Nach Prag, glaube ich, die meistbesuchte Stadt des Landes. Und das bedeutet aber auch, dass die ganzen Menschen, die dort leben, die Touristen nicht sehen wollen, die verstecken sich alle tagsüber. Du siehst tagsüber quasi keine Krummloffer auf der Straße. Die kommen aber alle erst raus, wenn die Touristen abfahren. Also abends um 8 fährt der letzte Touristenbus zurück nach Prag oder so. Und dann kommen die ganzen Einheimischen auf die Straße. Und das sind ganz viele Künstler, Musiker, Schriftsteller, Maler. Emil Nolde hat, glaube ich, auch in Český Krumlov gelebt.
Ja, berühmter Maler.
Berühmter Maler.
Deutscher, ja.
Und scheinbar angezogen durch die Schönheit und Ästhetik dieses Städtchens, hat die Stadt also schon immer auch Künstler angezogen. Und die kommen dann nachts raus. Und dann ist es besonders schön, dort durch die Straßen zu gehen. Also dann machen die Pubs auf, da gibt's Live-Musik. Irgendwo unterirdisch sind Katakomben, wo dann, weiß ich, noch Lesungen gehalten werden und so. Also das ist dann der wirkliche Schatz dieser Stadt. Also es ist nicht am Tag zu besuchen, sondern nachts dann auch dort zu bleiben.
Also eine der Beobachtungen, über die du dann geschrieben hast in diesem Buch, über eure 4-monatige Reise dort auf dem Fahrrad durch halb Europa. Eine Familie, 2 Räder und das Abenteuer eures Lebens, also unseres Lebens heißt es dann im Titel. Besonders interessant sind ja auch natürlich die Menschen, denen man dort begegnet. Originale, also Visionäre, Spinner, wie du es auch nennst. Gib mal kurz deine Top 3. Die Top 3 Visionäre und Spinnern, denen du begegnet bist.
Also einer ist ganz klar natürlich Peter.
Peter oben auf
mit der Cheops-Pyramide für die Hühner.
Ja, klar.
Ein anderer Spinner ist vielleicht ein Musiker, just in Český Krumlov,
okay.
Der nachts, auch das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, gleichzeitig ein Didgeridoo, ein Cajon und zwei Bingo-Bongos gespielt hat. Also so, wie heißen die? So kleine Trommeln.
Trommel, ja.
Und er hat dann quasi, also ein Didgeridoo ist ja so ein ganz großes australisches Ding, ja, wo man so reinbläst, genau, was man eigentlich mit den Händen festhält und dann bläst. Aber irgendwie hat er das geschafft, dass es so auf dem Boden in eine Ritze im Fußboden verankert war, dass er das blasen konnte, ohne es festzuhalten. Zwischen den Beinen dann das Cajon hatte und irgendwie noch an den Knien zwei Bingo-Bongos. Und der hat nachts ab um zwei, wenn alle Touristen weg waren, in den Katakomben, dunkel, nur bei Kerzenschein, Konzerte gegeben. Und da habe ich Gänsehaut gehabt. Und der dritte Spinner, also kein Spinner, aber eine sehr interessante Person war in der Tat, dass wir in Spanien am letzten Tag unserer Reise von Polizisten angehalten wurden. Und wir durften nicht weiterfahren, weil wir hatten keinen Helm für Unai. Weil das hat nicht funktioniert. Wir haben es natürlich versucht, aber der wollte den dann partout nicht tragen. Wir haben ihn dann beiseite gelassen. Und wir wurden angehalten, also nach über 3000 Kilometern und nach 5 Monaten.
Aber auch so richtig im Stadtverkehr, muss man sagen.
Ja, ja, also
ihr fuhrt richtig mit den Autos auch mit.
Klar, auf der Straße, mittendrin. Ne? Naja, wenn man Italien überstanden hat, kann man auch durch Spanien fahren.
Ja.
Und dann wurden wir rausgezogen und sollten verwarnt werden und durften nicht weiterfahren. Was jetzt deshalb tragisch war, weil es der letzte Tag war. Und 5 Kilometer von uns weg stand die gesamte Familie von Jenny. Tanten, Onkels, Omas, Opas, alle Kumpel der letzten 20 Jahre mit Shampoos, Konfetti, die hatten zu essen gekocht, volle Kanne. 40 Leute oder so. Und jetzt kamen wir da nicht hin. Und dann haben wir halt, wir können ja erzählen, also haben wir dann gesagt, Mensch, kennen Sie eigentlich die Ostsee? Hat dann natürlich verneint, der Polizist. Und da haben wir gesagt, das ist ganz weit weg da oben, El Mar Baltico. Und da sind wir losgefahren vor einem halben Jahr. Und da haben wir halt erzählt, was wir alles gemacht haben und über welche Berge und wie wir gelitten haben und haben das natürlich aufgeblasen bis zum Umfall. Ne? Es ging irgendwie eine halbe Stunde, Rückstau, Hupen, volle Kanne. Und am Ende hat er sich dann geräuspert, griffelte so nach seinen Handschellen, hat die dann wieder weggesteckt und dann hat er gesagt, so, statt einer Strafe gebührte uns doch eine Eskorte. Und dann hat er wirklich, ist er in sein Auto eingestiegen. Er hatte übrigens auch noch einen Kollegen, die arbeiten immer zu zweit. Also der Kollege muss auch noch überredet werden.
Ja.
Und dann sind die zu zweit wirklich vor uns mit Blaulicht und Sirene Eskorte gefahren und haben uns in die Stadt reingefahren. Was für ein Ende, ne, nach so einer Reise. Ja. Bis hin zu dem Platz. Und haben uns dann auch immer so durchgewunken an den Kurven und so. Und das war das große Ende unserer Reise. Und das ist also garantiert auch einer der herausragendsten Persönlichkeiten dieser Reise. Dieser Polizist, Roberto hieß er.
Aber André, diese Geschichte glaubt euch doch keiner. Weil die ist doch quasi inszeniert für ein großartiges Finale. Die ist doch geschrieben.
Die ist so schräg, dass man sich die gar nicht ausdenken kann. Nee, ist wirklich passiert. Und wir sind sogar Freunde geblieben mit dem Roberto.
Ach,
mit dem Polizisten. Wir haben uns dann an dem Abend wieder getroffen. Wir waren dann bei ihm zu Hause eingeladen. Und da hat er uns erzählt, er ist das schwarze Schaf der Kompanie. Er ist nämlich nett, intelligent, er macht Yoga und die anderen Polizisten sind halt, naja, bisschen so raubeiniger und er war so weich, er hat ja auch gesagt, er ist weich, er macht halt Yoga, er meditiert und er kommt überhaupt nicht an in der Kompanie und deswegen hat er wahrscheinlich auch toll gefunden, was wir da machen. Da konnte er sich mit identifizieren, also er reist auch gerne und ich war ja auch schon in Nepal, in Kathmandu und das fand er dann toll, dass er auch meditiert und Yoga macht und wir hatten auf einmal ganz viele Gesprächsthemen. Und mittlerweile ist es ein richtig lieber Freund geworden.
Nepal, da nimmst du uns auch nochmal kurz mit hin. Nepal ist für jemanden, der sehr deutsch ist, sehr schwer zu ertragen. Nepal ist pures Chaos. Man muss im Nepal-Prinzip alles, was so den deutschen organisierten Menschen ausmacht, muss man eigentlich über Bord werfen, um dort auch noch ein bisschen glücklich zu werden. Und trotzdem bleibt man in Nepal immer nur ein Zuschauer. Was sehen wir dort? Wie ist es in Nepal zu leben unter diesen Menschen dort?
Nepal ist erstmal fürs Auge und für die Nase wunderschön. Es ist alles bunt, es ist ein sehr lebensfrohes Völkchen. Es duftet alles nach Incentives, die Tempel, alles ist voller Tempel, alles ist voller Stupas, überall
Räucherstäbchen
überall,
und sowas.
Ja, überall laufen.
Oder Gewürze auch.
Räucherstäbchen so, also aus religiösen Gründen.
Ja.
Und die ganze Stadt duftet. Überall wird gewuselt, alle sind bunt gekleidet. Also die haben keinen Asphalt. Die Leute laufen in der Gosse und trotzdem sind die Kleider aber immer schön. Gepflegt, bunt. Also schön anzuschauen schon mal. Und dann ist Nepal aber auch sehr, sehr chaotisch. Und das birgt aber, wenn man durch das Chaos mal durchgegangen ist, eine wunderbare Lehre. Also mit H. Man wird nämlich dazu gezwungen. Das ist mir aber auch erst nach Monaten des dort Lebens aufgegangen. Man wird dazu gezwungen, alles, was man aus Deutschland mitbringt, also Strukturen, Disziplin, Erwartungen, Kalender, Geplantes, über Bord zu werfen, weil es klappt sowieso nicht. Und natürlich leidet man darunter, weil man versucht natürlich heute um 14 Uhr dort oder dort zu sein, weil man Freunde treffen will, weil man das Museum besuchen will, was auch immer.
Yeah.
Und nichts klappt. Das macht man also ein paar Tage lang, ein paar Wochen lang und stemmt sich gegen das Chaos und will den deutschen Rhythmus dem Chaos aufzwingen und sagt, irgendwann klappt es aber jetzt, ich krieg's hin. Aber es klappt nicht.
Nein.
Und irgendwann fängst du dann an, entweder gefrustet nach Hause zu reisen und sagst, was für ein furchtbares Land, oder du wirfst deine Strukturen über Bord.
Mhm.
Und dann ist Nepal ein großes Geschenk, weil dann lernst du etwas fürs Leben, nämlich dass das Leben noch viel mehr ist als unser durchgetaktetes, strukturiertes, vorgeplantes europäisches Sein,
ja,
sondern dass auch gerade in diesem Ungeplanten ganz viele Überraschungen und Wunder sich verstecken. Und
wie zum Beispiel?
Wie wir heute hier geendet sind, genau. Ja, also es war in der Tat so, dass ich dann morgens, nachdem ich also schon mein Geplantes abgeworfen hatte, ging ich dann aus meiner Herberge ins Nachbarcafé zum Frühstücken und da saß dann der berühmteste Schamane Nepals, Mohan Rai, ist mittlerweile gestorben, eine Koryphäe weltweit. Und da du ja nichts vorhast, weil du hast ja alle Pläne über Bord geworfen, kommst du mit dem ins Gespräch, das Gespräch ist endlos, du guckst auch nicht auf die Uhr, weil du hast ja keine Pläne, also unterhältst du dich und irgendwann kommt raus, heute Abend gibt es einen Trommelkurs zum Geisteraustreiben. Und dann sagst du dir, ich habe heute Abend nichts vor. Weil hätte ja eh nicht geklappt. Also gehst du deine eigenen Geister austreiben, trommelnd, mit dem berühmtesten Schamanen Nepals. Und darauf lässt du dich aber nur ein, weil du dir nichts vorgenommen hast. Weil ansonsten wärst du garantiert schon mit Freunden in einem Café verabredet gewesen oder hättest irgendwas gemacht, aber das machst du dann ja nicht mehr. Und solche Sachen passierten dann tagtäglich, weil auf dem Trommelkurs hast du dann wieder jemanden kennengelernt. Irgendjemand, der vielleicht Yoga anbietet und sagst dir, Mensch, Yoga wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und dann endest du am Tag drauf, bist du dann irgendwo auf einer Dachterrasse, im Sonnenuntergang vor der großen Stupa von Bodnath und lernst Yoga. Und so ging es dann ein halbes Jahr lang, jeden Tag.
Mhm.
Und das war ein großes Geschenk für mich.
Warum warst du überhaupt da? So lange auch?
Weil ich im Rahmen meines Reisens und meiner Reportagearbeit einmal in 80 Tagen um die Welt gereist bin.
Ja.
Und da haben wir die Route von Jules Verne quasi leicht abgewandelt und haben versucht, auf diese Route die größten Naturparadiese der Welt zu legen. Also Galapagos, Kenia, Uganda, Azoren, so Sachen. Und da war Nepal auch mit dabei, nämlich der Chitwan-Nationalpark, in dem es Panzernashörner gibt, Tiger und so Sachen. Und da kam ich nach Nepal und wurde dort betreut von einem ehemaligen Radiojournalisten auch, Rolf Schmelzer vom WDR, der dort seit 10 Jahren nonstop lebt und der hat sich bereit erklärt, mir Nepal zu zeigen.
Okay.
Und zwar das Nepal, was man als Tourist nicht sieht.
Mhm.
Also keine Berge, keine 8000er, kein Schnee, also nicht das, wofür alle hingehen.
Keine Klöster.
Sondern die Gosse, die kaputten Busse, also alles dazwischen.
Ja.
Und das war für mich eine der schönsten Wochen dieser 80-tägigen Reise. Und es gefiel mir so gut, dass ich entschieden habe, ich gehe im nächsten Jahr nochmal hin. Und dann bin ich ein Jahr später, ich hatte ja eh keine Wohnung, ich war ja immer auf Reisen, dann bin ich ein Jahr später an den Hamburger Hafen gegangen und habe bei einem Containerschiff angefragt, ob die nicht Richtung Asien fahren. Und dann wurde ich Bordfotograf.
Ja.
Und durfte umsonst mitfahren und dann war ich einen Monat lang an Bord eines 300 Meter langen Containerschiffs und bin bis nach Singapur gefahren und habe mich dann mit dem Zug durchgeschlagen bis nach Nepal und dann habe ich ein Jahr lang in Nepal gelebt.
Ein ganzes Jahr lang. Und einfach nur in den Tag gelebt?
Ja, weil da hatte ich dann,
du eine Aufgabe?
Nee,
ein Deutscher braucht doch eine Aufgabe.
Da hatte ich dann ja eben schon verstanden, dass Plan zu nichts führt in Nepal. Das heißt, da bin ich schon quasi reingegangen mit dem Gefühl, jetzt einfach zu gucken, was passiert. Und dann ergaben sich wundersame Sachen. Und dann, weiß nicht, kamen wir in irgendeinem Hotel, kam ich mit dem Chef ins Gespräch und dann kam er draus, ich bin Fotograf und ich habe ja noch nichts zu tun dieses Jahr. Und dann meinte der, wir suchen gerade einen. Wir haben noch ein Hotel in Chitwan und eins in Lumbini, das ist der Geburtsort Buddhas.
Ja.
Und noch eins am Shivapuri Nationalpark. Du kannst jetzt 2 Monate rumreisen, du bist auf alles eingeladen und du machst uns Fotos von allen Hotels. Schwupp, waren die nächsten 2 Monate geplant. Und so bin ich dann durch das Jahr. Da habe ich einen Meditationskurs gemacht in einem Kloster und angefangen, Yoga zu lernen und überall mal reingeschnuppert, wofür dann auch hier keine Zeit ist, weil hier ich auch meine Aufgaben habe.
Und sind diese Nepalesen, sind das eher auch so ernste Menschen, die etwas Heiliges an sich haben? Oder können die auch albern sein? Können die lachen?
Ja, die lachen viel.
Ja?
Die lachen viel, weil vermutlich das Leben, was wir gerade führen, ja nur eins von vielen ist. Mhm. Die glauben ja an die Wiedergeburt, die Buddhisten.
Ja.
Und das nimmt natürlich ziemlich viel Stress und Druck aus dem jetzigen Leben. Man muss jetzt nicht gleich alles schaffen und auch nicht der Beste sein. Weil wenn man es jetzt nicht macht, macht man es vielleicht im nächsten Leben.
Mhm.
Und das führt zu einer ganz angenehmen Lockerheit in Nepal. Bei allem Tun und Sein.
Ganz zum Schluss jetzt noch. Du hast ja wirklich nicht nur ein Jahr lang dort in Nepal gelebt. Du hast ja überall schon unglaubliche Dinge gemacht. Du hast eine Herberge gehabt in den Anden, also auch ab von der Zivilisation. Du bist mit deinem Freund Burkhard damals im Rahmen deiner Weltreise, bist du mit dem Fahrrad durch Südamerika gefahren, eben auch durch diese Anden, inklusive Bürgerkrieg auch, was sicherlich kein Vergnügen war. Aber ihr seid trotzdem ganz bewusst auch in dieses Gebiet gefahren. Was gibt es da zu beachten, wenn man sich auf so ein Wagnis tatsächlich einlasst, wie ihr das gemacht habt?
Na, also ich glaube, meine Antwort ist ganz subjektiv. Also Ratschläge kann ich nicht geben in dem Sinne, weil also Ratschläge kamen vom Auswärtigen Amt damals. Es gab Einreiseverbot in Bolivien.
Mhm.
Und wir waren aber schon ein Jahr unterwegs. Also wir haben 2,5 Jahre allein für Südamerika gebraucht.
Mhm.
Und wir waren schon ein Jahr unterwegs und hatten schon viel auch durchgemacht, also auch harte Sachen. Wir sind einmal fast ums Leben gekommen in den Anden beim Wandern, da war schon Wintereinbruch, wir hatten nichts zu essen und so. Da waren schon ein paar harte Sachen bei. Und wir hatten einfach so ein Urvertrauen in das Leben angehäuft, dass wir sagen, so ein Bürgerkrieg kann uns jetzt auch nicht abhalten. Und wir haben dann eigentlich versucht, uns möglichst zu entstellen. Also wir haben, was wir nicht wollten, war, dass wir als Repräsentanten des westlichen Auslandes erscheinen.
Ja.
Also keine eindeutigen Ziele für Diebe sind oder für Leute, die nun gerade für ihre Freiheit und gegen den Reichtum der westlichen Besatzer aufstehen. Ne?
Ja.
Das heißt, wir haben dann unsere Fahrräder und unsere Satteltaschen so mit schwarzer Farbe, die wir an irgendeiner Autowerkstatt gefunden haben, ganz hässlich angemalt, also furchtbar, ne? alles hässlich gemacht und haben uns die Kleidung zerschlissen und haben so die Markenetiketten von den Hosen und von den Jacken runtergerissen. Und wir sahen ja eh auch abgehalftert aus. Nach einem Jahr in Südamerika hatten wir Bart und da duschte dich auch nicht jeden Tag, hast du gar keine Dusche, also du wirkst eh schon wie ein Raubein. Das haben wir halt nochmal unterstrichen und dann sahen wir halt am Ende dann auch so aus wie die. Nur halt weiß, ne? Das kann man ja nur nicht ablegen. Aber wir sahen auch arm aus und wir sahen auch so aus, als ob wir jetzt uns das Leben schwer erarbeiten oder in dem Fall erradeln, ne? Und uns das niemand schenkt. Und darum ging es, glaube ich. Und so sind wir dann einfach auch daran gefahren an die Barrikaden und haben uns dazugestellt. Das war dann natürlich wieder total witzig, weil dann waren dann die Coca-Bauern. Und die Bergarbeiter, Bolivien ist eines der reichsten Länder der Welt.
Okay.
Hat ganz viele Bodenschätze, Öl, Gold, Silber, alles voll da. Und davon hat das Land nichts.
Davon hat das Land nichts.
ganz, also die ganzen westlichen Länder, also Amerika vorneweg, aber auch die EU und Japan, die sitzen alle da und die holen die Bodenschätze raus. Mhm. Und davon hat das Land nichts. Und der Bürgerkrieg hatte unter anderem die zentrale Forderung, diese ganzen westlichen Firmen rauszuwerfen und das Zeug wieder in Volkshand zu bringen. Ja. So, das hat ja vielleicht sogar auch ein bisschen geklappt. Und die Sachen wurden, die Erdölkonzerne wurden verstaatlicht und so Sachen unter Evo Morales. Naja, wir haben uns auf jeden Fall dann dazugestellt, zu den brennenden Reifen an die Barrikaden und haben dann gemeinsam mit den Coca-Bauern und Mineros Coca-Blätter kauend gegen den westlichen Imperialismus alle aufbegehrt und haben uns dazu geschaut. Da waren wir natürlich wieder voll drin. Und dann wurden wir gleich wieder zum Essen eingeladen und schwupp waren wir dann auf einmal in dieser besetzten Stadt und sind dann nach La Paz auch reingekommen.
Ja, und die wussten, dass ihr Deutsche wart?
Ja, die wussten, das haben wir dann erzählt.
Okay,
aber wir haben dann halt versucht.
Ihr wart halt gute Deutsche halt. Gute,
ja, Europäer. Ja, also Arme, wir haben dann gute. Schon gesehen, dass wir nicht die typischen Deutschen sind, ne? Ja, ja. Also gegen die sie ja sich gerade gewehrt haben. Ne?
Genau,
deswegen. Also dass wir auch arme Schweine sind eigentlich. Ja, ne? Und, ja. Und dann war die Verbindung da.
Genau, und dann nach La Paz.
Genau. Dann sind wir nach La Paz rein. Die Stadt war dann abgesperrt für einen Monat.
Ja,
oh. Und wir haben aber auch das wieder eine tolle Fügung. Wir haben schon in Argentinien in der Wüste, hat ein Auto gehalten. Wir kamen mit den Leuten ins Gespräch und das war eine Deutsche und ihr Freund aus Katalonien. Mhm. Und sie ist die Sekretärin des deutschen Botschafters in Bolivien gewesen. Und die haben uns gesagt, wenn ihr irgendwann nach Bolivien kommt, dann könnt ihr bei uns in La Paz in der Villa schlafen. Wir haben einen großen Zaun drum. Also sprich, das ist sicher.
Ja.
Und als wir dann in La Paz waren, haben wir dort angerufen und haben dann einen Monat zusammen in der Villa mit denen gelebt, im Diplomatenviertel.
Frisch rasiert dann
natürlich. Frisch rasiert, geduscht, im Diplomatenviertel, ja. Bei der Sekretärin des deutschen Botschafters.
Ja.
Und das war sehr interessant, weil der katalanische Freund war Profifotograf für die Presse und der ist dann immer raus und hat dann halt auch die Straßenschlachten fotografiert. Also da flog dann, da flogen die Gaskartuschen in die eine Richtung und die Bergarbeiter haben Dynamitstangen geschmissen. Also ist niemand ums Leben gekommen, aber es war natürlich echt mal eine Erfahrung. Und der hat mich dann auch mitgenommen. Und dann konnten wir so ein bisschen, sagen wir mal, kontrolliert auch diesen Bürgerkrieg miterleben, ohne dass irgendwas passiert wäre.
Hast du trotzdem Freunde, Familie gehabt, die damals gesagt haben, Leute, es gibt auch andere Radwege in Südamerika.
Ich glaub, wir
das
haben
ist das, leichtsinnig einfach von euch.
Wir haben das nicht erzählt.
Nee,
das wusste
nicht.
Keiner. Wir hatten, das war auch noch vor Internet, ich glaube, E-Mails gab es damals noch nicht.
Ja.
Oder zumindest ganz selten.
Ja.
Und wir haben auch, versucht, nicht allzu viel Kontakt nach Hause zu pflegen. Also bei den Eltern haben wir uns, glaube ich, einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten gemeldet und gesagt, wir leben noch.
Yeah.
Und ansonsten haben wir nicht viele Kontakte nach Hause gepflegt, weil wir gerne vor Ort sein wollten. Wir hatten immer das Gefühl, dass wenn wir ständig anrufen, wie geht's uns, dann durchtrennst du quasi immer die rote Linie, auf der du gerade selber reist. Und du wirst immer so rausgerissen in Zeit und Raum und bist dann wieder zu Hause und beschäftigst dich mit den Themen, die da gerade anstehen. Yeah. Und was weiß ich. Und das heißt, wir wollten wirklich vor Ort sein. Wir wollten das nicht ständig durchtrennen am Telefon oder per E-Mail. Und haben uns deshalb wirklich nur mit dem wirklich Wichtigsten gemeldet. Und als wir dann wiederkamen, war das natürlich dann, hat das dem Ganzen natürlich die Krone aufgesetzt, weil dann kamen wir nach 2,5 Jahren wieder. Mhm. Und dann fragten dann alle, na, wie war's? Und dann merkst du schon, dass du es eigentlich nicht erzählen kannst. Also weil dann war zu viel passiert und es konnte auch keiner mehr noch verstehen, was wir da erlebt haben. Und keiner, der je in Lebensgefahr war, also konnte das einordnen. Ne?
Mhm.
Und dann haben wir uns wirklich sehr, sehr einsam gefühlt. Und dann begann ein ganz hartes Jahr. Also nach diesen 2,5 Jahren voller Freude und Weltentdecken kamen wir nach Hause und wussten nicht mehr, wo wir leben sollten und was wir arbeiten sollten und mit wem uns unterhalten sollten und lebten da wie in so einer kleinen Blase und konnten uns nur noch untereinander beide unterhalten über die Erlebnisse. Keiner hat die mehr verstanden.
Ja, und wann wird das wieder besser? Wann warst du wieder Teil der Gesellschaft?
Das wurde dann dadurch besser, dass ich angefangen habe, Vorträge zu halten.
Ja.
Weil das war dann für mich so ein bisschen auch das Sprachrohr von diesen Erlebnissen zu erzählen. Das war auch für mich schön, weil ich konnte wieder damit. Also ich bin damit in Kontakt gekommen, ich konnte darüber schreiben, ich konnte meine Fotos sichten und bin dann durch Deutschland getingelt und habe dann in kleineren Sälen von dieser 2,5-jährigen Reise Südamerika erzählt. viele Leute inspiriert, die mich dann anrufen und sagten, Herr Schumacher, wir haben unser Porsche verkauft, wir fahren jetzt nur noch Fahrrad.
Ja.
Super, klasse. Und das ist dann auch der Anfang all dessen geworden, was ich jetzt tue. Und jetzt seitdem bin ich dann eigentlich immer gereist und bin dann alle ein, zwei Jahre nach Hause gekommen und habe daraus eine Reportage gemacht oder eine Reisegeschichte. Und damit reise ich eben durch Deutschland und erzähle den Menschen von diesen Abenteuern und von all dem, was man da so entdecken kann. Und jetzt eben deshalb auch das Buch.
Ja. Die Vorträge haben dich echt zurückgeholt, wieder ins Leben, dir ein ganz neues Leben eröffnet. Du, der du quasi ein Abo auf Erlebnisse hast, aber auch wirklich dadurch, dass du reist. Immer wieder. Geht ja auch gar nicht anders. Und darüber hast du jetzt auch geschrieben, über eure letzte Reise zu viert, also zu dritt muss man sagen, 4 Monate lang mit dem Lastenfahrrad über die Berge, einmal quer durch Europa. Eine Familie, 2 Räder und das Abenteuer unseres Lebens. Aber vielleicht kommt noch ein größeres irgendwann mal.
Ich gehe davon aus.
Das nächste heißt dann, eine Familie, 2 Räder, 2 Kinder und noch ein größeres Abenteuer unseres Lebens. Vielleicht. André Schumacher, dann Dankeschön fürs Vorbeikommen und weiter schönes Reisen. Wir freuen uns auf all die Geschichten, über die wir natürlich lesen oder dann sehen natürlich auf einer deiner großen, großen Vorträge, neulich erst vor 1700 in Freiburg zum Beispiel. Viele werden es wiedererkannt haben und sich gefreut haben. André Schumacher, dann heute Vormittag hier auch nochmal zu hören.
Dankeschön, hat mich total gefreut, hier gewesen zu sein.
Talk mit Tees.